solche Gründe heranziehen, die aber immer heiß umstritten sind, die als solche nicht einfach vorliegen, nicht als solche einfach wirken. Also die rechtlichen Gesetze sind nicht von Natur aus einfach da, sondern sie sind an die Menschen gebunden. Sie sind Vorschriften, die Menschen von Menschen für Menschen gemacht wurden, um das Verhalten, Tätigkeit, das Zusammenleben von Menschen zu regeln. Das setzt also voraus, wenn solche Gesetze von Menschen für Menschen gemacht werden, in einer bestimmten Situation, dass Menschen schon zusammengelebt haben. Ja? Dass es also schon Gemeinschaft von Menschen gegeben hat, bevor Recht gesetzt worden ist. Menschen haben schon in irgendwelchen Gruppen oder Gemeinschaften zusammengelebt, vorher ohne Richter, ohne Gesetze, eben spontes uarum, sine lege. Und haben sich eben die Gesellschaft oder die Gemeinschaft, in der sie gelebt haben, selbst gestaltet, auf eine andere Weise, auf eine nicht rechtliche Weise. Dann müssen aber vermutlich, und ich werde dem dann im Folgenden noch genauer nachgehen, irgendwelche Spannungen aufgetreten sein, die diese Einigkeit in einer Gesellschaft oder Gemeinschaft aufgebrochen haben, vernichtet haben. Und aus dieser Spannung heraus mussten dann wohl zumindest zwei Arten von Menschen sich entwickelt haben, nämlich einerseits solche, die die Gesetze geben und andererseits solche, die durch die Gesetze verpflichtet sind. Und zwar deswegen auch, weil ja sonst wir in einen unendlichen Regress der Gesetzgebung hineinkämen, ne, wenn es da nie irgendwelche obersten Menschen gäbe, die ihn von sich aus die Gesetze einmal geben und nur mehr sich selbst verantwortlich sind. Die nicht mehr von übergeordneten anderen Menschen Gesetze bekommen. Also prinzipiell die Tendenz beim Recht ist die, dass die Gesellschaft sich in zwei Seiten aufteilt, in einen, die weisungsbefugt sind und die anderen, die weisungsgebunden sind. Diese beiden Seiten stecken im Recht drinnen. Bedingung dafür, dass das Recht aber in dieser Weise überhaupt wirksam werden kann, haben wir gesehen, ist auf jeden Fall, dass die Adressaten dieser Rechtssetzung die Rechte, die Gesetze, die ihnen gegeben werden, eben auch verstehen. Das ist das Mindeste, was man verlangen kann. Denn sonst könnten die Gesetze ja das Verhalten dieser Menschen nicht regeln. Das ist ja gerade nicht ein Naturgesetz, das sich automatisch auswirkt, ganz gleich, wie man es interpretieren, sondern es sind Gesetze, die von Menschen für Menschen gegeben werden und müssen daher auch als Rechtsvorschriften verstanden werden. Ja, im Unterschied zu den bloßen Naturgesetzen. Das heißt aber, wenn die Menschen, für die die Rechte, die die Gesetze gegeben sind, die Rechte und das gesamte Recht verstehen müssen, dann müssen sie auch von derselben Art sein, wie die, die die Gesetze geben. Weil das Recht verstehen oder Gesetze verstehen, heißt auch, diese Gesetze verstehen als von Menschen für Menschen gegeben. Von Menschen gesetzt. Das heißt, damit ist zugleich auch ein Verständnis der Bedingtheit dieser Gesetze verbunden.
Ich meine, denn logisch ließe sich diese Argumentation noch entwickeln, wenn ich sagte, es gibt einen Menschentyp A und einen Menschentyp B.
Ja, darum habe ich ja auch noch ein bisschen ausgeführt. Ne? Was das gemeinsam ist.
Schon, ich könnte aber mit dieser Annahme immer nur unter der Randbedingung, dass beide verstehen, Typ A und Typ B versteht, könnte ich dasselbe entwickeln, komme aber in eine völlige Ungleichheit.
Es kommt noch darauf an, wie dieses Verständnis aussieht. Darum habe ich zu dem Verständnis noch ein bisschen was dazu gesagt. Nämlich Verstehen von Rechtsgesetzen bedeutet auch Bedingtheit dieser Gesetze verstehen. Und das heißt eben, ich setze mich auch als passives Objekt der Gesetzgebung an die Stelle eines Subjekts und kommt drauf, das Recht wird gemacht. Ja? Ich weiß, dass Gesetze vom Menschen gemacht werden und ich weiß daher, dass sie auch anders gemacht werden können. Und in letzter Instanz weiß ich, dass ich es vielleicht selber besser machen könnte, zumindest soweit es mich selber betrifft oder anders haben möchte.
Ja, und noch ein Einspruch. Sie haben gesagt, es muss schriftlich sein, das Recht und Öffentlich.
Muss, ja, nicht unbedingt. Öffentlich ist auch schriftlich nicht.
Sie kommen nämlich da durch diese Definition aus einem Problem heraus, das ich jetzt Ihnen bereiten möchte, nämlich das Recht des Stärkeren.
Ja, ja, das ist das Problem, Sie kommen schon wieder mit allen möglichen Problemen, die wir schon aufrollen werden. Wir werden dann auch im Rückblick auf, vor allem auf die Geschichte des bestehenden Rechts, noch drauf kommen, wie es zu dieser Spaltung kommt. Und dass wirklich da eine Klasse A und B entsteht. Aber soweit sind wir noch nicht. Haben Sie bitte Geduld. Ja.
Ich denke da an die Rathbuchschen Formel, der selbst ja als Philosoph tätig war. Er sagt also, das Recht muss den grundlegenden Forderungen der Gerechtigkeit entsprechen, worauf wir ja bisher noch überhaupt nicht gekommen sind. Also wir sprechen von der
letztes Mal schon. Letztes Mal bin ich. Ich bin jetzt bei der Wiederholung. Ja,
schon.
Ja, das Thema schon angesprochen. Ja, ja. Und außerdem müssen wir denken, dass Radburg ja letztlich resigniert, was die Gerechtigkeit betrifft.
Das sind alle von resigniert.
Ja, ja. Da haben wir eine ganz schöne Last zu tragen. Gut. Also prinzipiell jetzt von einem neueren, einem relativ gegenwärtigen Rechtsverständnis her können wir sagen, wenn jemand ein Gesetz versteht, dann weiß er auch, dass es anders gegeben werden hätte können. Ja? Vor allem die Betroffenheit dadurch kann dazu führen, dass man sagt, für mich hätte es anders sein sollen. Ich hätte es für mich so und so gemacht. Ja? So dass prinzipiell oder jedenfalls tendenziell die Leute, die das Recht verstehen, auch die Möglichkeit haben, Gesetze zu geben, letztlich. Ja, jedenfalls die Fähigkeit dazu prinzipiell mitbringen, wenn sie nur verstehen, dass diese Bedingtheit des Rechts von vornherein mit dabei ist. Und da können sie ihn auch modifizieren. Und zusammen mit diesem Verständnis der Bedingtheit von Rechtsgesetzen, ergibt sich natürlich dann auch die Möglichkeit, diese Gesetze zu übertreten. Man muss sich nicht notwendig daran halten. Das ist immer ein wesentlicher Unterschied zu den Naturgesetzen, denen wir einfach unterworfen sind. Wir sehen ein, dass wir sie auch übertreten können. Wir können sie anders selber schaffen, könnten sie prinzipiell anders selber schaffen und wir sind nicht notwendig daran gebunden. Das ist eine ganz wesentliche wesentliche Unterscheidung zu den Naturgesetzen. Wir haben daraus weiterhin geschlossen, dass die Adressaten dieser Gesetze von sich aus diese Gesetze auch einhalten müssen. Also nicht nur einfach aufgezwungen bekommen, sondern auch zustimmen müssen, diese Gesetze zu akzeptieren. Und nicht nur jetzt im Einzelnen diese Gesetze zu akzeptieren, sondern überhaupt diese Rolle auf sich zu nehmen, dass andere Gesetze geben und sie selber sind diejenigen, die sich an die Gesetze halten oder zu halten haben. Wenn das nicht der Fall ist, wenn sich die Adressaten um das gegebene Gesetz nicht kümmern, dann wird es auch rechtlich wirkungslos. Es ist darauf angewiesen, dass es eingehalten wird. Aber es ist übertretbar. Und natürlich, wenn es in Massen übertreten wird, hilft ohnehin nichts mehr, dann bricht die Rechtsordnung auseinander, so dass üblicherweise in eine relativ kleine Anzahl von Personen diese Gesetze übertritt, aber trotzdem muss es prinzipiell für die Einhaltung der Rechtsgesetze auch Sanktionen geben. Wer sie übertritt, muss damit rechnen, diese oder jene Strafe aufgebrochen zu bekommen. Also Recht wird abgestützt durch Strafandrohung. Und hinter der Strafandrohung wieder muss eine Macht stehen, die auch in der Lage ist, diese Strafe wirklich durchzusetzen.
Ja, aber die Strafandrohung wird ja ein Definitionskriterium für Recht, das ist keine Strafandrohung.
Ja, ja, dann verbucht es wirkungslos. Ja, ja, das ist ein wesentlicher Bestandteil. Ja. Da haben Sie gleich auch dieses Herrschaftsverhältnis mit drin. Ich habe vorhin gesagt, prinzipiell, wenn eine Macht hinter dem Recht steht, die die Strafe durchsetzen kann, dann werden die weisungsbefugten Personen zu herrschenden Personen. Und die weisungsgebundenen Personen zu beherrschten Personen. Sodass wir aus dem Begriff von Recht allmählich doch die Bestimmung herausbekommen, es sei Ausdruck eines Herrschaftsverhältnisses. Das ist einmal die erste Annäherung. Recht ist verbunden mit Herrschaft. Und von dort her stellt sich, und das haben wir alles letztes Mal schon besprochen, stellt sich dann ganz aufdringlich die Frage, ist denn diese Herrschaft berechtigt? Oder wie gerecht oder recht ist denn das Recht? Dieser Zwang, der hinter Gesetzen steht, um sie durchzusetzen.
Ja. Ich komme nicht zu der Frage. Diese Frage drängt sich irgendwie so umgangssprachlich auf, aber der logisch reduzieren kann ich das nicht.
Ja,
wir haben Macht. Ja. Die Macht nötigt nicht zu ihrem
Nicht unbedingt. Ja, ihnen nicht nur einer Macht wie ein Naturgegenstand der Schwere ausgesetzt, sondern ich bin selbst eine kleine Macht, eine Gegenmacht. Und daher habe ich ein anderes Verhältnis dazu. Und indem überhaupt einmal die Möglichkeit eingesehen ist, dass das Recht so oder anders gesetzt werden kann, ne, entsteht sofort die Frage, warum soll gerade diese Art von Rechtsgebung die richtige sein? Ne? Zumal sie verbunden ist mit einem Zwang, der auch Menschen ausübt. Ja?
Wenn der Zwang aber massiv genug ist, werden solche Fragen nicht stellen.
Ja, dann ist die Frage, ob das noch recht ist. Ja? Dann ist man wirklich dem Recht unterworfen, wie ein Gegenstand in Natur gesetzt. Ja? Und das ist die Frage, ob da vom Menschen noch was überbleibt.
Das Recht
der
Rechtmäßigkeit.
Sonst wird es ja willkürlich. Ja, sonst wird es bloß willkürlich. Und hier steht eben, weil das Recht von einer Seite auf die anderen erzwungen werden soll, hat also konkret Subjekten von Menschen über Menschen einen Zwang ausgeübt werden soll, deshalb stellt sich sofort die Frage, ist das berechtigt?
Kommen wir wieder auf unsere zwei Menschen, A und B. Ja. Kann der Typ B diesen Gedanken überhaupt entwickeln?
Ja, das habe ich ja jetzt die ganze Zeit hervorgehoben, ne? Dass die Betroffenen verstehen müssen, was das Recht ist und dadurch auch ein Bewusstsein von der Relativität dieses Rechts haben.
Ja, aber wenn ich Typ B von Kindheit an erkläre, dass er Typ B ist.
Ja, auf das werden wir noch kommen. Ne? Wie gesagt, ein bisschen Geduld. Wir können jetzt nicht da jedes Detail gleich ausdiskutieren. Haben Sie ein bisschen Geduld, das Semester ist noch relativ lang. Und wir sind jetzt erst bei der Wiederholung. Ja? Ja. Und vielleicht haben Sie sogar mitgekriegt, dass wir einiges davon eh schon nachher besprochen haben, in der vorigen Stunde. Ja? Also jedenfalls, die Herrschaft von Menschen über Menschen verlangt einen Ausweis, eine Berechtigung, ja? Eine Begründung. Und natürlich sind die Herrschenden, habe ich jetzt schon mal darauf hingewiesen, bestrebt, die Gerechtigkeit des Rechts möglichst selbstverständlich zu machen. Ja? Sodass sogar die Sprache das schon zum großen Teil übernommen hat. Ja? Also das Recht und das Rechte, das Gute, die Gerechtigkeit fallen sprachlich auch in verschiedenen anderen Sprachen eben zusammen. Ja? Weil die Herrschenden das natürlich in dieser Weise zu legitimieren versuchen und als selbstverständlich uns einzubläuen versuchen. Ja? Aber der Unterschied der Ebenen lässt sich nicht so einfach beseitigen. Ja? Denn eben Recht ist, das bestimmte Recht ist eine Setzung, die genauso gut anders sein könnte, in anderen Gesellschaften, zu anderen Zeiten gibt es andere Gesetze, gibt es anderes Recht. Ja? Das relativiert sich sofort aneinander. Daher können wir natürlich sagen, warum gerade dieses, was ist der Maßstab dafür? Warum soll gerade dieses Recht und gerade hier an diesem Ort richtig sein? Und wenn man 200 Meter über die Grenze geht, ist es auf einmal ganz anders. Wirkt es auf einmal nicht mehr, hat auf einmal keine Berechtigung mehr. Also was ist da jetzt wirklich verbindlich am Recht, wenn es sich so relativieren lässt. Und da könnte man natürlich sagen, okay, Recht wird eben legitimiert durch ein höheres Recht. Also zum Beispiel durch Verfassungsrecht, in dem eben vorgeschrieben ist, wie Gesetze zustande kommen. Wenn man einhält, dann ist es Recht. Dann ist es korrekt zustande gekommen. Aber natürlich ist es so, dass auch diese Verfassung erst von Menschen gemacht und gegeben werden muss. Der genauso problematisch ist wie das daraus folgende konkretere Recht. Die Verfassung zieht sich dann oft in möglichst große Formalität zurück. Ne? Dann wird es wieder problematisch, ob der Inhalt von bestimmten Gesetzen in dieser Formalität nicht auf jeden Fall zum Zug kommen kann, auch wenn er inhaltlich ganz ungerecht ist. Also dann entsteht weiterhin das Problem. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass eine Abstimmung über Verfassung und auch über einzelne Gesetze nicht unbedingt verlässlich ist, weil sich ja auch die Bevölkerung täuschen kann. Und weil sie beeinflusst wird durch die Herrschenden und weil Wahlen ja auch manipuliert werden und abstimmen. Daher ist auch hier keine wirkliche Absicherung, Begründung des Rechts auf diesem Wege zu erwarten. Ich habe dann aber noch grundlegender die Frage gestellt, gibt es denn überhaupt so etwas wie eine Gerechtigkeit, ein Maß für das Recht? Ist das nicht ohnehin illusorisch? Müssen wir uns nicht ohnehin einfach darauf einlassen, dass eben die Menschen in dieser Weise einander gegenseitig beherrschen und sich nicht mehr weiter dafür rechtfertigen können, letztlich? Und hier habe ich dann zwei Möglichkeiten einander gegenübergestellt. Die eine war, dass das Maß des Rechts selbst im Recht liegt. Das wäre eben dieser Versuch mit der Verfassung, mit einem übergeordneten Recht. Und dann kommen wir aber aus der Problematik nicht heraus. Denn jedes übergeordnete Recht ist wieder vom Menschen gesetzt und steht vor derselben Frage. Also wäre die andere Möglichkeit, wir gehen ganz raus aus dem Recht. Und das Maß des Rechts müsste dann ganz außerhalb liegen. Und dann ergibt sich das Problem, dass dieses Maß mit dem Recht eben nichts mehr zu tun hat. Und daher dieses Recht auch nicht messen kann und nicht beurteilen kann. So stehen wir vor einem Dilemma. Und der Ausweg daraus wäre meines Erachtens eben der, dass wir nicht in ein solches Entweder-Oder hineinkommen, nämlich entweder im Recht oder außerhalb des Rechts, sondern dass wir etwas finden, was sowohl im Recht als auch über das Recht hinaus vorhanden ist. Also nicht ein Entweder-Oder, sondern ein sowohl als auch. Und von dieser Art habe ich dann darauf hingewiesen, ist etwas, das dem Recht vorausgesetzt ist einerseits und andererseits doch im Recht immer wirksam sein muss, damit es überhaupt zustande kommt. Und das war eben diese Gleichartigkeit von Menschen, dass sie sich überhaupt verstehen können gegenseitig. Dass Gesetze als Rechtsgesetze verstanden werden können, weil sie von Menschen für Menschen gemacht werden. Das setzt eben eine Gleichartigkeit dieser Menschen voraus. Und nur wenn diese Gleichartigkeit schon da ist und wirksam ist, kann überhaupt das Recht als Recht verstanden werden. Die Gleichartigkeit ist also sowohl im Recht konstitutiv mit eingeschlossen, sonst gibt es überhaupt kein Recht, weil es kein Verständnis von den Vorschriften, den rechtlichen Vorschriften gibt. Und sie geht zugleich auch über das Recht hinaus. Sie ist Voraussetzung dafür, dass das Recht überhaupt wirksam sein kann. Dass Menschen überhaupt beeinflusst werden durch solche Vorschriften. Also haben wir hier etwas gefunden, was sowohl im Recht als auch über das Recht hinaus vorhanden ist. Diese Gleichartigkeit von Menschen, diese fungierende Relation zwischen Menschen. Dass Menschen überhaupt aufeinander Beziehung haben. Und das betrifft jetzt den Menschenbegriff selbst. Menschen als solche sind das Gemeinsame als Rechts. Und sie sind sowohl die Rechtsgeber als auch die Rechtsnehmer, könnte man sagen. Also sowohl die, die hier Weisungen ausgeben, als auch die, die die Weisungen empfangen und einhalten sollen. Und auch wenn die Differenz gesellschaftlich und historisch ganz stark aufgerissen wird, bleibt die Gemeinsamkeit von Menschen doch gewahrt. Ich habe dann in diesem Zusammenhang auf Aristoteles hingewiesen, der versucht, die Sklaverei von Natur zu rechtfertigen. Also, dass es Sklaven gibt, die gar nicht anders können, die gar nicht anders eingestuft werden sollen, denn als Sklaven. Und er beruft sich dabei einerseits auf bestimmte körperliche Eigenschaften, Menschen, die sehr kräftig sind, die wirklich zupacken können, und andererseits auf eine Mangelerscheinung in der Psyche, also dass diese Leute nicht befehlen können. Ja? Wenn beides zusammenkommt, meint er, dann sind es Sklaven von Natur. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass hier natürlich eine gewisse Zweischneidigkeit vorliegt, eine bloß äußerliche Einteilung von Menschen, dass Aristoteles zudem auch noch den Menschen als solchen sehr wohl die Sprache und damit das Verständnis für nützlich und unnützlich und für gerecht und ungerecht zuspricht. Also alles das, was ich vorher genannt habe, was mit dem Verstehen von Gesetzen zusammenhängt. Also alles das spricht er den Sklaven auch zu, das sind auch Menschen, und trotzdem unterscheidet er dann im Rahmen der Menschen zwischen A und B. Also die einen sind befugt zu befehlen und die anderen, die können es nicht. Also er teilt bestimmte vorfindliche Personen nach einem gewissen Schema ein, das nur die zwei Seiten enthält, entweder herrschend oder beherrscht. Also entweder Herr oder Sklave. Und im Haushalt, damals in Oikos, in Griechenland, war es eben so. Die Herrschenden, die Väter, haben eben Sklaven gehabt und über diese, über Werkzeuge geherrscht. Aber natürlich prinzipiell bleibt die Gemeinsamkeit des Menschen bestehen. Und die kann Aristoteles hier gar nicht weginterpretieren. Ganz im Gegenteil, er weist ja sogar selber darauf hin, dass beides Menschen sind. Aber der eingeschränkte Blick und die Rechtfertigung für den gesellschaftlichen Zustand, von dem er sicher auch selbst profitiert hat, hat sein Urteil etwas gedrückt. Also, das Menschsein als solches müsste das Kriterium dafür sein, oder von dort her müssten wir das Kriterium gewinnen, wie Recht gerecht sein kann. Von dieser wesentlichen Beziehung zwischen Menschen. Aber um die entsprechend herauszuarbeiten, müssten wir natürlich auch einmal zuerst klarer sehen, was Menschen sind. Und bevor wir auf die Beziehung von Menschen genau eingehen können und sie gar schon zum Kriterium aufwerten können für die Beurteilung von Recht und Unrecht des Rechts, müssen wir uns mal mit den Menschen selbst, mit dem Begriff des Menschen beschäftigen. Und das heißt eben jetzt nicht mit einem Abstraktum, sondern mit bestimmten Eigenschaften, ohne die Menschsein nicht möglich ist. Natürlich konkret in jeder Person vorhanden, nicht abstrakt der Mensch, den es klarerweise als solchen nicht gibt, sondern eben etwas, was allen Menschen zukommen muss, damit sie Menschen sind. Das heißt, es müsste etwas sein, woran die Menschen sich gegenseitig erkennen und wodurch sie sich gegenseitig anerkennen, als Menschen, als vollwertige Person. Und diese Bedingung, gegenseitige Anerkennung als Mensch, haben wir ja gesehen, liegt ja schon dem Recht zugrunde. Dieses Verstehen, dass das Gesetz von Menschen gegeben ist, für mich und ich mich daran halten soll, setzt ja schon voraus, dass ich die anderen Personen, die Gesetzgeber, als Menschen einstufe. Und umgekehrt, wenn Sie mir dieses Gesetz geben und diese Einsicht zu billigen, dann setzt es ja auch voraus, dass ich den Menschen, dem ein Gesetz gegeben werden kann. Also hier ist das ohnehin immer schon mit drinnen, diese gegenseitige Anerkennung als Mensch. Als, ich habe dann ein bisschen eine etwas, vielleicht nicht ganz präzise Definition herangezogen, nicht ganz rechtlich ganz präzisen Terminus, ich habe nämlich gesagt, alle, die rechtsfähig sind. Ja? Und hat sich dann ein großer Streit oder eine große Diskussion daran geknüpft, auf die ich jetzt nochmal im Nachhinein ein bisschen eingehen möchte. Ne? Also eine wesentliche Bestimmung des Menschen, habe ich gesagt, sei seine Rechtsfähigkeit. Ne? Und habe damit gemeint, dass er in dieser Weise andere Menschen als Menschen anerkennen kann und sich mit ihnen verständigen kann. Über das, woran die Gesellschaft sich halten sollte insgesamt. Ja? Ich möchte es jetzt noch ein bisschen präzisieren. Als rechtsfähig habe ich damals bezeichnet ein Lebewesen, das jetzt nicht nur der Träger von subjektiven Rechten ist, ja? Dass man sagen kann, wie ein Kind hat Recht auf Anerkennung seines Lebens, ja? Oder auch vielleicht auf eine Erbschaft. Ja? Also nicht bloß in diesem Sinn ein subjektiver Träger von Rechten, sondern dieses Lebewesen muss sich auch selbst als solchen Träger von Rechten verstehen. Ja? Es muss auch wissen, dass es ein solcher Träger von Rechten ist. Das meine ich mit rechtsfähig. Sagt man jetzt nicht wieder, das meint der Terminus rechtsfähig nicht von den Juristen her. Ja? Ich sage, ich meine das jetzt mit rechtsfähig. Ja? Ich meine, dass die Träger von Rechten auch wissen, dass sie Träger von Rechten sind. Und nicht nur Träger von Rechten, sondern auch noch von Rechtspflichten. Ja? Kommen auch noch dazu. Nicht bloß passiv, sondern sie sind auch verantwortlich für das, was sie tun. Ja? Und wenn sie sich wissen als Träger von Rechtspflichten, dann müssen sie auch selber noch entscheiden können, ob sie diese Pflichten einhalten oder nicht. Ja? Das verstehe ich jetzt unter Rechtspflichten. Fähig, auch wenn der Ausdruck vielleicht nicht ganz juristisch korrekt ist. Ja? Und Personen, denen, also prinzipiell scheiden da natürlich sofort alle Tiere aus, ne? Jedenfalls die, die wir bisher kennen. Die sind in dem Sinn nicht rechtsfähig, dass sie selbstverantwortlich wurden. Ja? Aber natürlich auch unter den Menschen gibt es dann verschiedene Gruppen, und da haben wir die Kinder und die geistig Behinderten genannt. Ja? Und dazu würde ich sagen, wenn Personen die geistigen Fähigkeiten fehlen, ihre Rechte und Pflichten selbst zu handhaben, eigenständig, ja, dann sind sie in dem Sinn nicht rechtsmündig. Sie sind ja auch nicht schuldfähig im rechtlichen Sinn. Ja. Kinder werden erst ab einem gewissen Alter, über die Grenze nicht so exakt zu bestimmen ist, aber auch ab einem gewissen Alter werden sie erst rechtsfähig in dem Sinne, dass sie erst Schuld haben können. Ne? Es gibt dann Jugendgericht, so natürlich sind die Stufungen gerne.
Ganz exakt.
Ja.
Zeitlich.
Ja, sicher. Aber ich meine, nicht in jeder Gesellschaft gleich, sondern in jedem Land auch.
Das schwankt. Aber überall gleich und exakt beste.
Ja, in jedem Land gibt es eine exakte Grenze. Ja. Die können aber untereinander differieren. Aber ausschlaggebend jetzt für diese Rechtsfähigkeit, wie ich sie meine, man könnte es vielleicht präziser Rechtsmündigkeit nennen, ja, ausschlaggebend dafür sind eben nicht bestimmte physische Eigenschaften. Ja, also wie bei Aristoteles der kräftige Körper. Ja, oder eben nicht der schlanke Körper, der zudem jetzt auch noch eine gewisse Fähigkeit des Befehlens hat, ne? Was ja im Prinzip bei der Gesamtheit menschlicher Eigenschaften nur ein akzidentielles, eine akzidentielle Eigenschaft ist. Ne? Nebenbei, die kann sein oder nicht sein. Das ändert nichts daran, dass ein Mensch rechtsmündig sein kann. Ne? Also wenn wir uns auf solche Nebensächlichkeiten einlassen, dann kommen wir nicht zur Bestimmung des Menschen. Ne? Aber er ist in dem Sinn eben rechtsmündig, dass er mit seinen Pflichten und Rechten selbstständig umgehen kann. Dass er selbst darüber entscheiden kann. Das heißt, das Kriterium ist ihm nicht der Körper oder nicht irgendeine flüchtige psychische Bestimmung, sondern es ist ein gewisses ausreichendes Niveau des Wissens und Wollens einer Person. Des Verstehens und des praktischen Umgangs mit diesem Verstehen. Und das ist dann ganz gleichgültig, in welcher Art von Körper dieser Mensch steckt. Es kann natürlich sein, dass jemand durch einen Unfall schwer behindert ist, aber es muss nicht unbedingt seine Rechtsfähigkeit, auch seine Rechtsmündigkeit beeinträchtigen. Also solange das möglich und intakt ist, kann er weiterhin in der Weise als Rechtssubjekt eingestuft werden. Denkst zum Beispiel an den berühmten Physiker Hawkins, der kaum mehr die Finger bewegen kann. Aber trotzdem voll geistig da ist und noch Bücher schreibt. Bestimmte komplizierte Wege.
Aber kannst du dann noch sagen, dass die Fähigkeit zur Kommunikation ein Kriterium ist, oder?
Naja, die müsste schon mit drinnen stecken. Ja, ja, sicher. Ja. Wenn ich völlig auf mich eingeschränkt bin, dann gibt es diese Relation zwischen Menschen nicht, jedenfalls nicht in der Weise. Ne? Vielleicht höchstens noch haptischer. Natürlich gibt es dann im Einzelfall, wenn man bestimmte Personen beurteilt, auch die Möglichkeit von Irrtum. Ne? Dass man also nicht genau weiß, wer ist eine Person da oder dorthin. Ne? Aber prinzipiell möchte ich schon dazu sagen, wenn wir mal nach bestem Wissen und Gewissen eine Person einstufen als nicht rechtsfähig und nicht rechtsmündig, dann wäre es ja zynisch, dieser Person die eigene Vertretung, Rechtsvertretung und die Verantwortung für ihre Rechtspflichten aufzuerlegen. Ja, bitte.
Wer bestimmt denn das?
Naja, die Bestimmung in der Gemeinschaft.
Ja, recht konsensual, Sie nicht.
Rechtlich natürlich, manchmal schon auch. Ne? Im Einfluss kann natürlich sein, dass ich auch meine Stimme abgeben muss oder sowas. Aber da sind wir natürlich jetzt wieder in der wer bestimmt, das ist natürlich auch wieder eine Rechtsfrage. Aber das Recht ist auch wieder andererseits an Menschen gebunden, die dann im konkreten Fall beurteilen, auf etwas modifizieren können.
Der Anspruch, den Sie vorhin gestellt haben, von dem, was Sie es erst in die Richtung dass Sie nämlich gesagt haben, Sie brauchen etwas, das sowohl im Recht als auch außerhalb des Rechtes verbunden ist, die Gleichartigkeit der Menschen. Aber diese Gleichartigkeit wird willkürlich.
Es sind nur, die Problematik betrifft ja jetzt das Recht. Ja? Und Menschen, die nicht rechtsfähig und rechtsmündig sind, die haben auch das Problem. Die brauchen sich überhaupt nicht damit auseinanderzusetzen. Ne? Die werden sich auch nicht entsprechend wehren und sagen, dieses Gesetz passt für mich nicht, weil sie es gar nicht mitkriegen. Ne? Okay. Weil es ihnen zu hoch ist. Erst wenn sie dieses Problem haben können, auf einer gewissen Ebene, ne? Natürlich entsprechend auch ein bisschen geübt sind, wie bei Kindern, wo man den Übergang nicht so genau festlegen kann, ne? Dann können wir auch sagen, sie sind rechtsmündig. Ne? Und dann kann man sagen, sie repräsentieren das, was dem Recht zugrunde liegt. Und damit haben wir jetzt diese Basis, eine Beziehung von Menschen, die wir als vollwertige menschliche Person einstufen können. In dem Sinn, dass eben auch rechtliche Verbindlichkeit hier greift und Verantwortung greift. Also ich glaube, wir müssen da gar nicht so lange hin und her diskutieren, mit ein bisschen eigenständigen guten Willen können Sie auch das selber draufkommen. Also die Rechtsfähigkeit als solche, habe ich jetzt mal noch gesagt, macht keinen Unterschied im Rahmen der Menschen. Ne? Keinen Unterschied zwischen dem Weisungsbefugten oder Herrschenden und dem Weisungsgebundenen. Sondern prinzipiell sind diese Menschen dann auch fähig, Rechte zu beurteilen, beziehungsweise sogar sie selbst anders zu machen. Ne? Also eben gar nicht eine juristische Fähigkeit sein sollte, sondern sie nur als Rechtssubjekte charakterisieren. Ja, und von dort her sind wir noch weitergegangen und haben nochmal einen Blick auf die Rechtsgesetze insgesamt geworfen. Ja, welcher Art diese Aussagen sind. Wir haben gesehen, das sind keine Beschreibungen von Tatsachen, nur irgendetwas abschildern, Fakten feststellen, sondern es sind Vorschriften, es sind präskriptive Sätze, es sind Sollsätze. Es wird etwas verlangt, und zwar von einer größeren Gruppe. Es sind allgemeine Sollsätze. Und die setzen natürlich dann auch voraus, dass Menschen sich beeinflussen, beeinflussen lassen in ihrem Verhalten durch ihr Wissen. Wenn sie etwas wissen, dass sie aus diesem Wissen heraus dann ihr Verhalten bestimmen können. Also wenn wir Vorschriften machen für unser Verhalten und diese Vorschriften verstehen müssen, dann müssen wir überhaupt aus unserem Verständnis heraus handeln können. Sonst ist es sinnlos. Also solche Sollensätze müssen gewusst werden. Das sind hier ganz deutlich keine Naturgesetze, die einfach wirken. Sie gehen über unser Verständnis. Und nur so wirken sie. Und das Wissen von Handlungsmöglichkeiten, was damit gegeben ist, ist eben noch nicht der Vollzug dieser Handlungen. Sondern wir können im Wissen es ein bisschen herumprobieren. Sollen wir das eine tun oder das andere? So eine Art Probehandlung, wie es auch bezeichnet wird. Und so unmittelbar spontan handeln wir nur ganz selten. Und in dem Moment, wo wir zu überlegen beginnen bei einer Handlung, auch wenn wir sie schon begonnen haben, oder wo wir neue Informationen bekommen zu dieser Handlung, können wir jederzeit einhalten. Also bei vielen Handlungen zumindest, wo es noch geht. Wenn der Stein einmal die Hand verlassen hat, können wir nicht mehr zurückrufen. Aber solange wir noch in der Hand haben, können wir auch zögern. Und ich habe da ein kleines Beispiel gebracht, also wenn wir einen Weg betreten wollen und es fällt uns ganz plötzlich eine Tafel auf, die dieses Betreten verbietet, dann werden wir erst überlegen müssen. Sollen wir nicht. Und zusätzlich, wenn auf dieser Tafel dann auch noch eine Instanz angegeben ist, die diese Vorschrift gesetzt hat, dann können wir auch noch überlegen, ob das für uns Grund ist, die Vorschrift einzuhalten. Also zum Beispiel die Gemeinde, die verbietet, das Grundstück zu betreten. Ist die Gemeinde für mich hier ausschlaggebend? Ist das für mich ein Grund, mich daran zu halten oder nicht? Muss ich überlegen. Und wenn nicht, habe ich gesagt, ein anderer Grund ist immer noch der, dass uns ja eine Strafe angedroht wird. Ich kann sagen, die Gemeinde ist mir zwar eigentlich wurscht, aber weh, wenn sie mich erwischen hier, dann muss ich so viel zahlen, das will ich nicht. Daher betrete ich eben das Grundstück oder den Weg nicht. Aber ich muss erst überlegen, welchen Grund ich für mich gelten lassen soll. Und ich kann auch sagen, beide Gründe sind für mich nicht ausschlaggebend. Ich bin geschickt genug, mich nicht erwischen zu lassen, oder es ist ohnehin jetzt niemand da, und selbst wenn, ist ein bisschen Strafe, bezahle ich schon. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie ich das Ding mir wälze und überlege.
Aber haben ja irgendwas überhaupt noch verschiedene Sekten geworden? Ich habe es also vor Strafe 30 Sekten
gesetzt. Freilich. Gerade dann versteht er das Recht als etwas, was von Menschen gesetzt ist und was von Menschen übertreten wird.
Natürlich.
Ist
richtig?
Na ja, freilich. Also ihr wisst nicht, wenn wir das weglassen, sind wir wieder beim Naturgesetz. Ja? Dem einfach unterworfen sind.
Wieso brauchst du das nicht Naturgesetz?
Ja, weil Gesetze nicht dazu geschaffen werden, um Naturgesetz
zu machen. Ja, natürlich wird sie in der Absicht der Gesetzgeber dazu geschaffen, dass sie eingehalten werden. Ne? Aber die Frage ist ja nach wie vor, ist das gerecht?
Wenn es nicht übertreten werden könnten, dann
müssen
sie es
nicht
machen.
Genau,
sein,
ja. Genau. Ja, und jetzt ganz überflüssig. Die Absicht ist schon da, dann ist schon recht. Ne? Darum ja auch der Terminus Gesetz und der Terminus Recht, der so mit Gerechtigkeit verbunden ist. Ne? Aber das ist ja nur eine bestimmte Absicht. Und die wird sofort durchschaut, wenn ich wirklich verstehe, was ein Gesetz ist. Dann weiß ich, dass es übertretbar ist. Ne? Das ist nicht ein Naturgesetz.
Das würde ja derjenige, der das Gesetz macht, würde das auch
ja, aber das ist nicht der Einzige. Er hebt ja zugleich einen Allgemeinheitsanspruch. Ja? Die anderen sollen sich daran halten. Ja? Natürlich hält er das gern, der Gesetzgeber.
Ja, aber so, wenn er sich nicht mehr daran hält, dann hat er das, versteht er das Gesetz nicht im selben Sinne wie derjenige, der das Gesetz gegeben hat.
Kann schon sein. Oder er versteht es ganz genau im Sinne des Gesetzgebers und weiß, dass der hier nur seine Willkür spielen lässt. Ja? Zum Beispiel.
Also, das ist verstehe oder
eben,
das ist schon nicht wollen. Ja, das verstehe ich schon, die Problematik verstehe ich schon, aber es läuft irgendwie der Voraussetzung, die Sie vorgestellt haben.
Nein, gar nicht. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Indem wir Recht verstehen, ist es immer auch übertretbar. Sonst ist es nicht Recht.
Nein, es gibt ja auch Gesetz des Unrechts.
Ja, eben, jederzeit.
Ne? Nicht.
Ja gut, das weiß man auch nicht. Und man, ich bin nicht sicher, ob das ein ausreichendes Kriterium ist.
Ne? Naja, für die Setzung, für die Norm des Rechts ist es ein ausreichendes
Kriterium. Ja, es ist dann unwirkt.
Ja, es ist
unrecht ist im Sinne des Widerspruchs zum Maß des Rechts und zur Gerechtigkeit, das können wir so nicht einfach
sagen. Das ist individuell. Das lässt sich ja im Gesamten nur in der Mehrzahl derer, die dem Recht nicht entsprechen sagen.
Aber das ist nur Faktum. Ja. Und genauso umgekehrt, es gibt auch ungerechte Gesetze, die von der Mehrheit eingehalten und gefördert werden.
Ja,
also das ist ein sehr Bereich, wo ich gesagt habe, eine Volksabstimmung sagt nichts über die Gerechtigkeit eines Gesetzes.
Da wird es ja die Frage nach der Begründung des
Gesetzes. Eben,
das ist das Entscheidende.
Eben.
Ist eine Anwendungsform zu allgemeinen Vorteilen.
Eben.
Das ist das Recht.
Ja, ja, und da kommt schon wieder die Frage nach der Gerechtigkeit, nach dem Maß des Rechts. Ja? Und weil das nicht selbstverständlich ist, dann können wir sagen, es ist übertretbar. Ne? Auf jeden Fall. Gut. Ich bin von dort aus dann zurückgegangen auf den Menschenbegriff etwas. Ne? Da haben wir ein paar Eigenschaften abgesteckt, auch letztes Mal schon, dass ich eben, bevor ich handle, meine Motive abwägen muss, dass ich verschiedene Möglichkeiten des Handelns habe, dass ich Gründe habe und dass ich auch über diese Gründe noch entscheiden muss. Ja? Also Handlungsmöglichkeiten gibt es, es gibt Gründe, diese oder jene Möglichkeit zu wählen, aber die Gründe selber müssen auch erst entschieden werden. Ja? Es gibt auch verschiedene Gründe. Die stehen auch noch auf einer höheren Ebene im Bereich der Möglichkeit. Ja? Auch die zwingenden. Und ich habe vor allem darauf hingewiesen, dass letztlich kein von außen vorgegebener Grund, Handlungsgrund, mich zwingen kann, ich ihn auch für mich als Handlungsgrund gelten zu lassen. Dass etwas Zweck ist, dem gemäß ich vorgehe und auf das hin ich strebe, das kann mir niemand von außen vorschreiben. Ich kann zwar äußerlich so tun, als ob, wenn mich jemand zwingt mit Gewalt, soweit ich dann überhaupt noch was tun kann, aber innerlich streue ich mich dagegen. Und im Moment, wo der Zwang und die Gewalt wegfällt, werde ich etwas anderes tun. Es kann mich niemand zwingen, das als Zweck anzuerkennen, den ich anstrebe. Der einzige Grund für die Setzung von meinen Zwecken ist mein eigener Wille. Nur meinem eigenen Willen gemäß kann ich dann etwas auswählen. Von der Zwecksetzung her, die Umsetzung in eine physische Tätigkeit. Also in diesem Zusammenhang steht jedenfalls menschliches Handeln. Und nur so vor diesem Hintergrund wird es dann zu einer physischen Aktion, die man auch empirisch beobachten kann. Aber ich habe Sie letztes Mal zum Abschluss noch gewarnt, wir sollen nicht glauben, dass alles, was in der menschlichen Praxis enthalten ist, auch empirischer Gegenstand oder gar sinnlicher Gegenstand sein kann. Sondern da gibt es eben eine ganze Reihe Dimensionen, die weit über die Gegenständlichkeit hinausweist. Und angesprochen ist das eben schon mit den beiden Begriffen Wissen und Wollen. Die möchte ich heute, das haben wir für die Wiederholung schon fast eine Stunde gebraucht, möchte ich heute noch ein bisschen näher behandeln. Gut, soweit vom letzten Mal. Ich gebe jetzt noch einmal kurz bekannt die technischen Daten der Lehrveranstaltung. Sie haben gemerkt, ich beginne um 5 nach 6. Ja. Hat sich jetzt schon gezeigt, auch ein bisschen angekündigt. Damit wir ein bisschen Spielraum haben, weil die Zeit ja nicht so ganz dem üblichen Schema da entspricht. Zur Einordnung der Lehrveranstaltung. Sie sehen im Vorlesungsverzeichnis steht drinnen § 327. Ne? Das ist also Rechtsphilosophie für den ersten Studienabschnitt nach dem alten Gesetz. Ne? Und dann haben Sie Modul 6.4. Das Modul ist Gut und Böse genannt, ne? Nach dem Bachelorstudium. Und Punkt 4 ist Recht und Moral. Ne? So können Sie es auch verwenden. Und schließlich noch fürs Lehramt Grundfragen der Ethik im ersten Studienabschnitt. Das sind also die Zuordnungen, für die diese Lehrveranstaltung auf jeden Fall gilt. Die Prüfungstermine habe ich Ihnen auch schon angegeben. Das wird am Ende des Semesters der 23. und 24. Juni sein. Montag, Dienstag, 10 bis 17 Uhr. Im Gebäude hier im dritten Stock, Stiege 3, in meinem Zimmer, können Sie zwischen 10 und 17 Uhr eigentlich beliebig einlaufen. Ne? Sollte nicht zu knapp bei 17 Uhr sein. Aber wenn Sie noch rechtzeitig kommen, werde ich Sie auf jeden Fall dran nehmen. Das ist Zimmer C326, ne? Also auf der Stiege 3, im dritten Stock. Und der zweite Termin, den werde ich jetzt doch, war letztes Mal noch nicht ganz sicher, weil ich doch den Oktobertermin nehme, 6. 7. Oktober. Das ist auch wieder Montag, Dienstag, 6. 7. Oktober, Oktober von 10 bis 17 Uhr. Genauso wie beim ersten Termin.
Sie wissen,
ja, wenn Sie diese Termine nicht haben wollen, können Sie dann ab nächsten Semester, und zwar ab, nicht am 6., am 6. Ne, das ist der Montag, sondern am 13. dann, ab 13. Oktober, in die Sprechstunde kommen. Um 11 Uhr bitte, pünktlich, weil ich sehen möchte, wie viele Leute zu einem Gegenstand da sind. Ja, zu einer Prüfung da sind.
Dieses Semester geht es nicht
mehr. Dieses Semester ist der Termin im 23. 24. Juni. Da ist keine Lehrveranstaltung mehr. Ne? Das ist ja ohnehin ganz cool an, glaube ich. Ja?
Entschuldigung?
Ja?
Eine Frage für das Modul 6 hier, für das Bachelorstudium,
ja.
Mit anderen Kursen vorausgesetzt, dass man die Studieneingangsdaten
aktiviert. Ja, es ist nach Vorschrift so, dass Sie es eigentlich nur dann nehmen können, wenn Sie schon Modul 1 und 2 und eines von 3 und 4 gemacht haben. Ja?
Wird das so streng gehandhabt?
Naja, das konnte ich noch nicht erfahren. Ne? Das ist natürlich eine sehr ungute Sache, ne? Wie die ganze Totalverschulung und Kontrolle des Studiums eigentlich ins Gegenteil umkippt. Ne? Das ist völlig unsinnig. Also ich muss es noch einmal erst rauskriegen, ich bin noch nicht ganz sicher. Ja? Aber ich vermute, dass es nicht so leicht zu umgehen sein wird.
Also diese,
nein, ja, bei der Studienprogrammleitung, ne? Letztlich beim Wissmann. Aber es gibt immer mehr Unstimmigkeiten in diesem Bachelorstudienplan, wo sich vielleicht im Laufe des Semesters noch gewisse Lockerungen ergeben werden. Ja, es wird schon klagen von anderen Seiten auch, dass das nicht so exakt passt und so. Es ist ja völlig unsinnig, das Studium so zu zerhaken und so exakt einzuteilen. Das lebt ja nicht mehr.
Ich wollte in dem Zusammenhang gerne sagen, liebe Kollegin, Sie brauchen das nicht gerade schämen, es gibt eine gewisse. Das ist niemand genau weiß.
Naja, im Gesetz steht es, im Studienplan steht es auch, ne? Das hat eine gewisse Verbindlichkeit. Aber wenn sich niemand daran hält, ne?
Nein, es ist ein Ohrgrip auf ein anderes Modul, das ja angerechnet wird.
Ja, aber Herr Steinl, ich glaube, Sie sagen da kein Paradefall. Bin ich so ganz sicher. Ne? Also das ist noch ein bisschen in Schwebe. Ne?
Eine Frage hätte ich zur Prüfung. Gibt es wieder so Gruppenprüfungen mit Ort vom Idealismus oder machen Sie das jetzt einzeln?
Naja, es ist in der Art, wie es damals, haben Sie es damals auch?
Ja.
Naja, so ähnlich.
Aber das zu dritt oder?
Ja, also drei Personen nehme ich immer auf einmal rein. Oder Sie kommen eben zu einem Einzeltermin, wenn Sie es speziell haben wollen. Ne? Können Sie mit mir auch einen Einzeltermin ausmachen. Oder zu den Hauptterminen, wenn es halt geht, wenn nicht allzu viele Leute sind, kann ich es ja auch einzeln reinnehmen.
Nein, nein.
Aber wenn die anderen dann revoltieren, muss ich es austragen. Gut. Und die Unterlagen zur Prüfung können Sie mitnehmen. Also was Sie hier mitschreiben und sich zusammenfassend aufnotieren, das können Sie alles mitnehmen. Ne? Also nachblättern, nicht zu ausführlich, aber doch. Ne? Und dann diskutieren wir darüber. Weil es geht ja nicht bloß um irgendwelche Fakten runterzuspulen, sondern um die Einsicht, die gewisse Zusammenhänge. Das können wir dann diskutieren. So, ist das jetzt ausreichend zur Prüfung? Oder wollen Sie noch was wissen? Gut. Ich möchte jetzt auf diese überempirischen Dimensionen des Menschen noch ein bisschen eingehen. Zuerst einmal auf das Wissen. Ne? Was wir jetzt immer schon so mit eingeflochten haben, wo wir gesehen haben, es ist fürs Recht notwendigerweise mit dabei. Wir müssen verstehen, was ein Rechtsgesetz ist und dass es nicht ein bloßes, zwingendes Naturgesetz ist. Ja? Prinzipiell kann man von diesem Wissen sagen, dass es zu seinem Inhalt immer in einer gewissen Differenz stehen muss. Das Wissen kann nicht in seinem Inhalt aufgehen, selber nur der Inhalt sein. Ja? Sonst würde niemand diesen Inhalt wissen. Und es wäre das Wissen selbst nur ein einzelner Inhalt neben anderen Inhalten, aber es wäre kein Wissen da, das einen Inhalt unterscheidet von anderen Inhalten. Ja? Also das Wissen braucht eine Distanz zu seinem Gegenstand. Es kann selber nicht bloß der Inhalt sein, es kann nicht im Inhalt verschwinden. Sonst ist dieser Inhalt nicht mehr gewusst. Das Wissen muss ein Wissen von etwas sein und kann eben selbst nie nur das gewusste Etwas sein. Sondern es ist immer das, was das Etwas weiß, was dieses gewusste Etwas weiß. Es ist also nicht das Gewusste oder nie nur das Gewusste, sondern es ist das Wissende dieses Gewussten. Es ist das, was dieses Gewusste zum Inhalt hat. Diese Differenz, bitte? Da kommen wir gleich noch drauf. Das ist einmal, der Inhalt ist jedenfalls bewusst, weil er gewusst ist. Das ist als Inhalt bewusst. Ich muss einmal überhaupt einen Inhalt haben. Und den Inhalt weiß ich eben da. Und das Wissen selber steht jetzt als Wissendes noch in einer gewissen Distanz zu diesem Gewussten. Das ist etwas anderes, immer auch etwas anderes als dieses Gewusste. Ohne diese Differenz kommen wir überhaupt nicht zu einem Wissen. Wenn wir jetzt aber sagen, das Wissen ist ja nur das Wissen von dem Gewussten, es bezieht sich nur auf den Inhalt, dann entsteht gleich das Problem, wie wissen wir denn dann, dass das Wissen selber was anderes als der Inhalt? Wenn das Wissen sich nur auf den Inhalt bezieht, dann wissen wir auch nur über den Inhalt Bescheid. Dann können wir aber nichts über das Wissen sagen. Wir haben aber schon was über das Wissen gesagt, nämlich dass es nicht Inhalt ist, dass es drüber steht, dass es etwas anderes ist als der Inhalt. Und daher, wenn wir das sagen können, dann müssen wir sagen, dass das Wissen immer auch sich selber weiß. Also dass es nie nur auf den Inhalt bezogen ist, sondern dass es sich vom Inhalt her immer auch auf sich selber zurückbezieht. Es hat einen Inhalt und es weiß diesen Inhalt, und wenn es den Inhalt hat und weiß, dass es einen Inhalt hat, dann weiß es auch sich selber, als das Wissende dieses Inhalts.
Kann man sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß als Beispiel?
Nein, das passt nicht so ganz. Nämlich, das ist schon viel höhere Einsicht. Ja? Jetzt geht es einmal darum, dass man überhaupt ein Wissen charakterisieren tut, während dieser Ausspruch, den der Sokrates ja so nicht wörtlich gemacht hat, aber so ähnlich, ne? Man kann den gut so interpretieren, der ist schon eine Distanzierung von einer bestimmten Art des Wissens. Nämlich von einer Wissensart, die immer schwach ist und die für Platon eben in bloßen Abbildern stecken bleibt. Ne? Man könnte auch sagen, der bloßen Meinung, die halt für mich subjektiv gilt, die aber keine Verbindlichkeit hat. Ne? Wenn ich drauf komme, dass mein Wissen nur aus solchen subjektiven Meinungen besteht, dann weiß ich, dass ich nichts weiß. Ja? Dann weiß ich, dass das kein echtes Wissen ist, von den Grundlagen, die allgemein verbindlich sind. Ja? Aber zuerst geht es einmal nur darum, wie können wir überhaupt was wissen? Noch ohne den Unterschied von Meinung und wirklich verbindliche Aussagen. Ja? Wie kann unser Wissen überhaupt einen Inhalt haben? Ja? Da ist eine bestimmte Struktur damit verbunden. Also das Wissen selbst muss wissen, dass es etwas weiß, und damit weiß es nicht nur den Inhalt, sondern auch sich. Der Inhalt wird gewusst als ein gewusster Inhalt. Es ist der Inhalt meines Wissens. Das Wissen selber weiß, dass es den Inhalt weiß. und weiß daher auch von sich selbst. Und daher weiß es eben, dass es das Wissende des Gewussten ist. Was wir vorher unterschieden haben, das Wissen ist was anderes als das Gewusste, das tritt jetzt selbst im Wissen auf. Das Wissen selber setzt in sich den Unterschied von einem Wissenden und einem Gewussten. Durch seine Rückbezüglichkeit, durch seine Reflexivität. Weil es eben einerseits auf den Inhalt bezogen ist, aber andererseits vom Inhalt sich auf sich selbst zurückbiegt. Ja? Man achtet nicht immer drauf, aber prinzipiell auch, wenn Sie ganz bei der Sache sind und das vergessen, dann können Sie doch, vor allem im Falle eines Fehlers, oder wenn irgendwas nicht stimmt, dann sagt man, hoppla, ist das jetzt so oder ist es nicht so? Erscheint es mir nur so? Ist es nur in meinem Wissen so? Ja? Oder ist es wirklich so? Dann kommen Sie drauf, dass die Inhalte eben für Sie sind, für Ihr Wissen. Ja? Dass sie gewusste Inhalte sind und dass sie vielleicht nicht genau das Richtige wissen. Also wenn es Probleme gibt, dann kommen sie drauf, dass der Gegenstand ja nicht selbstverständlich so ist, sondern dass zugleich von ihnen gewusst wird und daher auch vielleicht irgendwie abweichend interpretiert wird. Also das Wissen biegt sich auf sich selbst zurück und jetzt macht es in sich selber den Unterschied zwischen einem Wissenden und einem Gewussten. Und damit wird es sich auch selbst zum Inhalt. Es kann über sich selber wissen und sprechen. Kann sich selbst thematisieren. Also es ist nicht bloß auf den Inhalt bezogen, sondern auf sich selbst. Und es weiß auch von sich, dass es in das Wissende aller seiner Inhalte ist. Also nicht bloß des einzelnen Inhalts, den sie ohnehin unterscheiden muss von den anderen, damit sie ihn überhaupt identifizieren kann. Das heißt, der Inhalt ist nie bloß ein Einzelner, sondern ist immer schon eingebaut in andere Inhalte. Und das Wissen weiß ich als das, was über all diesen Inhalten drüber steht. Das Wissende von seinen Inhalten. Das weiß ich in dieser Allgemeinheit. Und wenn es jetzt in sich selbst diesen Unterschied macht vom Wissenden und Gewussten, dann bestimmt es eben beide Seiten auch in einem Unterschied aneinander. Es setzt sich als Wissen anders, macht sich selber zu einem anderen Inhalt als den ursprünglichen Inhalt, der der Gegenstand ist, während es selber vom Inhalt nur die Vorstellung ist. Macht also in sich selbst einen Unterschied zwischen einem bestimmten Wissen und einem bestimmten Gegenstand. Das eine ist, man könnte jetzt auch sagen, das Wort, das ist eine bestimmte Art von Wissen, und das Wort bezieht sich auf etwas, eine bestimmte Art von Gegenstand. Das eine ist ein bestimmtes Bewusstsein, ein inhaltliches Bewusstsein, und das andere ist ein bewusster Inhalt. Der Inhalt, der gewusst wird, wo uns, der Gegenstand gewusst wird. Das eine und das andere ist eben unsere Vorstellung von ihm. Das Wissen selber macht diesen Unterschied in sich. Das eine sind Vorstellungen und das andere sind die Gegenstände selbst, die wir vorstellen.
Das ist vielleicht sinnvoll, wenn man in Wissen und Bildung trennt. Also Wissen im Sinne von reiner Inhalt, weil das ist ja immer zuerst da, bevor man bewusst wird über das Wissen. Nur das Wissen als Inhalt und die Bildung als
Naja, das wäre vielleicht jetzt ein etwas zu allgemeiner Begriff von Bildung.
Naja,
Bildung hat ja ein sehr vielfältiges Begriffsbild. Also, dass man etwas besser weiß als vorher, dass man auch in die Breite sich sehr ausbreitet. Dass man so ein Bildungswissen aufsammelt. Das muss sich nicht unbedingt aufs Wissen selbst zurückbeziehen.
Aber Wissen ist die Voraussetzung.
Ja, ja, das ist sicher.
Ich habe also gemeint, Wissen als reiner Inhalt, ganz ohne irgendwas zu tun und dann in die Bildung als bewusstes Wissen zu stellen.
Naja, also in dem Sinn, da müssten Sie auch schon auf eine Wahrheit draufkommen. Nun gibt es aber diese Stufungen im Inhalt sehr viel selber. Also, Sie haben einmal eine Meinung von etwas, wenn Sie mal diese oder jene Erfahrung mit etwas gemacht haben, ne? Und das muss überhaupt nicht verbindlich sein. Jetzt können Sie es näher erforschen, ne? Sagen wir, die Gesellschaft erleben Sie sich nicht nur in Österreich, sondern Sie machen soziologische Forschung über den Typ Österreicher. Ja?
Im Sinne von empirischer Erfahrung und Bildung, die dann versucht, die Schale der Empirie zu knacken.
Naja, das ist eben schon jetzt eine bestimmte Interpretation von Bildung, würde ich sagen. Ne? Ja. Sie würden sagen, das eine ist nur so quasi Faktenwissen und da gehört selbst noch die Erfahrungswissenschaft dazu. Ne? Und die eigentliche Bildung beginnt dann, man könnte sagen, mit der Philosophie, ne? Ja, ja. Indem wir diese Voraussetzungen mit einholen. Ja, in gewissem Sinne ist da was dran. Ne? Sicher. Also es wäre auf jeden Fall ein Wissen, das die Voraussetzungen mitreflektiert. Ne? Eine Voraussetzungsreflexion. Ne? Aber so wird es üblicherweise nicht gebraucht. Ne? Da müssten Sie schon sagen, dass eigentlich Bildung ohne Philosophie keine richtige Bildung ist. Ne? Es ist was dran, weil Sie gerade durch die Reflexion, durch die Voraussetzungsreflexion, durch die philosophische Voraussetzungsreflexion, eben in einen Bereich hineinkommen, der üblicherweise im Wissen vernachlässigt wird, ne? In der Bildung, in dieser äußeren Bildung. Aber auch das hat natürlich schon viele Stufen. Wenn Sie die Erfahrungswissenschaft betrachten, dann kritisiert sich die auch selber auf verschiedenen Stufen in sich, ne? und bleibt nicht einfach bloß an den Fakten dicken. Ne? Also man müsste es länger ausführen und dann ist immer noch die Frage, ob ein solches rein formales philosophisches Wissen ausreicht. Ne? Da kommt man von einem Problem zum anderen. Wir werden es im Laufe des Semesters noch ein bisschen erleben. Gut, aber jedenfalls ein bisschen was ist dran, ne? Also, dass man mehr mit einbezieht, als ursprünglich bloß inhaltlich verraten ist. Ne? Auch auf die Voraussetzungen mit einbezieht. Also diese Differenz tritt im Wissen selber auf. Ne? Wir unterscheiden eben zwischen den Worten und dem Gegenstand, zwischen den Vorstellungen und dem, was sie vorstellen als Inhalt. Man könnte also sagen, das Wissen ist aber prinzipiell zuerst einmal gebunden daran, dass es wirklich einen Inhalt hat. Es kann nicht sofort gleich sich auf sich beziehen. Es braucht zuerst einmal ursprünglich einen sinnlichen Inhalt, und zwar ist dieser Inhalt ja sofort veränderlich, da gibt es viele sinnliche Inhalte. Und das Wissen ist dann zugleich auch und sofort das Allgemeine, das Darüberstehende zwischen vielen verschiedenen Inhalten. Es hat viele Wahrnehmungen, viele Empfindungen, viele unmittelbar erlebten Emotionen zum Inhalt, zu seinem ursprünglichen Inhalt. Ja? Und insofern steht es dann schon über diesen Inhalten und verallgemeinert sie. Es bezieht sie in sich aufeinander. Ja? Und auf diese Weise kommt es dann, das ist der beste Ausdruck für die Allgemeinheit des Wissens, zu einem Begriff. Ja? Der Begriff gilt immer für viele unmittelbare sinnliche Inhalte. Er selber ist ein Allgemeines. Er gilt immer für das eine oder für das andere, es gibt immer vieles, was darunter fällt. Ja? Also der Begriff ist selbst die Verallgemeinerung des unmittelbaren Wissens. Jedes Wort könnte man auch sagen. Ja? Aber das Wissen selber steht jetzt auch über diese Stimmungen noch oben drüber. Das ist ja die Einheit, in der alle diese Unterschiede verbunden sind und gewusst werden. Und auch aufeinander bezogen werden. Wenn ich da jetzt ein Wort als Name für verschiedene sinnliche Inhalte verwende und ein anderes für andere Inhalte, dann habe ich das Wissen wieder drüber, dass diese Worte zueinander in Beziehung setzen. Und ich kann auch die Relation zwischen den Worten wieder wissen und in Worte fassen. Und wenn ich das schrittweise mache, dann ergibt sich ein ganzes Netz von Begriffen. Und ich bleibe nicht in einzelnen Worten stecken, sondern ich kann auch die Relationen zwischen diesen Worten begreifen und wieder ausdrücken und gehe dann über in Sprache. Ich bleibe nicht beim einzelnen Wort stehen. Die Allgemeinheit des Wissens konkretisiert sich selbst in der Sprache. Und dort ist immer auch dieser Selbstbezug des Wissens mit drinnen, weil ich ja mit der Sprache, wenn ich Sprache sprechen kann, Sprache selber sich thematisieren kann.
Ja? Die Welt im Kopf.
Naja, die Welt nicht nur im Kopf, weil ursprünglich muss einmal eine Sinnlichkeit da sein. Ja? Das ist schon sehr wichtig. Sonst kommt das Wissen zu keinem Inhalt und kann sich daher auch nicht selbst wissen. Es muss sich zuerst einmal als Wissen von einem Inhalt wissen. Ne? Sonst ist es inhaltslos und ist auch selber nichts.
Dass ich weiß.
Ja, ja, schon. Aber zuerst muss ich mal etwas wissen. Und dann kann ich die Stufenleiter beginnen. Ne? Also dann haben wir allgemeines Wissen in der Einzelperson und dadurch können wir jetzt auf allgemeine Weise über Einzelnes sprechen, ne, mit Worten, mit Begriffen, aber nicht nur das, sondern wir können damit oder haben im Grunde genommen immer schon unser persönliches Wissen durch Sprache erweitert auf ein gemeinsames Wissen vieler Menschen. Ne. Denn die Sprache in ihrer Allgemeinheit ja nie bloß für mich gilt. Ist etwas, was andere Menschen auch wissen können. Sodass wir mit der Sprache ein Verständigungsmedium haben, das alles betrifft, was überhaupt in dieser Allgemeinheit gewusst werden kann. Also alles Reflexive. Die einzelnen sinnlichen Daten, die kann ich nicht durch Sprache mitteilen, aber wenn ich sie auf Worte, auf Begriffe, auf sprachliche Zusammenhänge bringe, dann kann ich das mitteilen. Ja? Diese allgemeinen Zusammenhänge und Relationen lassen sich intersubjektiv verbreitern, erweitern. Sprache ist das Medium, in dem wir uns als Menschen über diese allgemeinen Strukturen verständigen können und in diese allgemeinen Strukturen gehört eben auch das Recht. Und Sprache, Verständnis in dieser Weise ist Voraussetzung auch für Recht. Nur eine andere Zugangsweise wieder zu dem, dass wir das Recht verstehen müssen. Dass wir die Gesetze als Gesetze verstehen müssen. Dadurch sind sie auch sprachlich allgemein zu fassen. Wir sehen, es ist damit schon die Differenz zwischen dem unmittelbar sinnlich-gegenständlichen Verhalten und der allgemeinen Ebene des Sprechens. Ich kann auch die Sprache und ihre Bedeutung, diese allgemeine, nie bloß sinnlich wahrnehmen. Ich muss sie verstehen. Ich kann Sprache nicht bloß hören und dadurch auch schon verstehen. Ich muss das Allgemeine durch meine eigene Geistigkeit erfassen. Diesen Zusammenhang zwischen dem, was andere sagen und dem, was ich mir darunter vorstelle. Dieses Medium der Allgemeinheit ist immer schon umfassend vorausgesetzt. Also in dieser Weise ist es schon nicht mehr bloß einzelner Gegenstand. Nun ist es aber darüber hinaus auch noch von der Art, dass es, wenn es sich als Voraussetzung weiß, als dieses Wissen, ja, dass es sich dann auch schon wieder zu einem bestimmten Inhalt macht. Dass es dann darauf reflektieren kann, es selbst ist als Wissendes dieses Wissenden auch wieder vorausgesetzt. Ja? Ich habe es schon kurz angedeutet. Ne? Also das Wissen bleibt nicht darin eingeschränkt, dass es jetzt sich als bestimmtes Wissendes eines bestimmten Inhalts weiß. Sondern es weiß sich immer auch noch als die vorausgesetzte Ebene des Wissens selber. Ja? Es ist immer auf das Wissende als einer Inhalt. Und wenn es das jetzt reflektiert und sich als Wissendes reflektiert, ja, dann macht es sich schon wieder zu einem Inhalt. Ja. Dann fasst es sich sprachlich und weiß, dass es eben das Wissen von all diesen Inhalten ist, ja, und ist dadurch selber wieder zu einem spezifischen Inhalt geworden. Und weil dieser Inhalt ein Gewusster ist, ist es sich selbst auch schon wieder vorausgesetzt. Ja. Also es ist immer das Wissende noch oben drüber und kann sich selbst nie einholen. Also nicht nur, dass es sich selbst nicht zu einem sinnlichen Gegenstand machen kann, wie es ohnehin in der Sprache schon vorliegt, in der Allgemeinen, die man nur mehr verstehen kann, die Bedeutung, ne, und nicht mehr sinnlich vorfinden kann, sondern sogar diese geistigen Inhalte der Bedeutung, oder wie immer wir es sprachlich dann fassen, ne, die sind auch noch zu übersteigen und werden ununterbrochen überstimmt. Das Wissen lässt sich nicht einmal auf bestimmte Worte reduzieren. Nicht einmal auf Sprache oder auf inhaltliche Reflexion. Weil es immer noch drüber steht. Weil es immer noch das Wissende, ganz gleich welche Inhalte ist, auf welcher Stufe auch der Reflexion und der Abstraktion diese Inhalte auch immer stehen müssen. Das Wissen ist immer noch vorausgesetzt. Lässt sich nicht vergegenständlichen, lässt sich nicht einmal von sich selbst als Inhalt einholen. So weit geht es über alle Inhaltlichkeit hinaus. Und daher steht es auch noch über der Sprache, in der es reflektiert, das Wissen. Es hat sich zwar an seinen sinnlichen Inhalten zu bestimmten Gegenständen, eben zu bestimmten Worten und Vernetzungen, also zur Sprache gemacht, aber die gesamte Sprache, in der ein Wissen reflektiert, ist selbst wieder Gegenstand dieses Wissens. Das Wissen ist der Sprache auch noch vorausgesetzt. Es ist überhaupt nicht an eine einzelne bestimmte Sprache gebunden. Es kann die Sprachen auch noch voneinander unterscheiden und sagen, das sind jeweils Konkretisierungen des Wissens, dieser Allgemeinheit des Wissens. Aber es selbst steht noch drüber und nur deswegen können wir auch von einer Sprache in die andere übersetzen. Es geht nicht durch eine dritte Sprache, die dann wieder eine vierte und fünfte bräuchte, sondern wir stehen wirklich auf einer Metaebene auch noch über der Sprache. Und müssen unmittelbar dann verfolgen, ob das eine dem anderen entspricht, ob der eine Ausdruck dem Ausdruck in der anderen Sprache entspricht. Wenn man dann noch andere Termini aus einer anderen Sprache einführt, dann müssen wir trotzdem drüber stehen und alle diese verschiedenen Sprachen in unserem Wissen noch aufeinander beziehen. Und das Wissen selbst, das Wissende in seinem Kern, ist so ungegenständlich, dass wir es nicht einmal durch es selbst mehr einholen können. Nicht einmal mehr sprachlich und reflexiv. Da ist dadurch schon wieder zum Inhalt. Ne? Und trotzdem vorausgesetzt.
Entschuldigung. Ja. Hier hätte Wittgenstein und Sicherheit gesagt, der Gegenstand wird durch die ausgesagten Laute bezeichnet.
Ja.
Differenzierung der Sprache.
Ja schon, das würde ich ja gar nicht ableugnen.
Ja schon,
der Bezug ist ja mal da. Ne? Ja. Nur geht die Sprache darin nicht auf.
Ja.
Bei Wittgenstein geht es auch in den Musik- und Sprachspiel ein bisschen bewährt in der Praxis. Ne? Aber es geht eben genau an dem vorbei, was die Kollegin vorher angedeutet hat, an dieser Bildung, die Voraussetzungsreflexion sein sollte. Ne? Nämlich, dass man weiß, jedem bewussten Inhalt ist das Wissen selber noch vorausgesetzt. Auch der Sprache. Und zwar jeder Sprache.
Die sich aber dadurch wieder verallgemeinert.
Naja, Sprache ist immer schon allgemein. Ja? Und die universalste Allgemeinheit des Wissens liegt allen Sprachen zugrunde. Ja? Und darum können wir auch über die Grenzen von Sprachen hinweg zu einer Verständigung kommen. Da muss man ein bisschen mühsam dann übersetzen. Ne? Was ich mal erst einnehmen darf.
Das ist nicht das Verstehensrecht ansetzen. Was Sie jetzt gesagt haben, das ist nicht das Verstehensrecht ansetzen. Da kann ich das ja auch nicht einholen.
Naja, das Recht ist ein bestimmter Inhalt des Wissens.
Den ich aber schlussendlich einholen
kann. Den ich was?
Das kann ich schlussendlich nicht einholen, auf die
Weise. Nein, ich kann das Wissen selber nicht einholen.
Ja.
Die Inhalte hole ich schon ein. Ne? Auf ihre Weise. Ne? Die natürlich dann immer in Relation zu anderen Inhalten stehen, relativierbar sind aneinander. Ne? Was ich nicht einholen kann, ist diese Voraussetzung des Wissens selbst. Das Wissen selbst. Ja, das Gewusste, das kann ich schon mehr oder weniger einholen. Ne?
Außer es sind selbstbezügliche Strukturen.
Ja, die kann ich auch noch gerne mit, also fassen sprachlich.
Aber die habe ich keine
Zeit. Naja, wenn wir jetzt darüber sprechen, ne, das ist ja eigentlich eine Struktur des Wissens, die sich auf sich selber bezieht. Ne? Das Wissen weiß sich selbst. Und wir sprechen drüber. Ne? Und indem wir darüber sprechen, machen wir es zum Inhalt unserer Reflexion. Aber das Reflektieren selber oder das Wissen steht jetzt wiederum drüber. Das geht ins Unendliche.
Ich habe jetzt runter.
Bitte?
Wir machen aus Wissen und Inhalt.
Ja, genau. Wir machen immer wieder einen Inhalt. Ja. Wir reflektieren auf das Wissen, das draußen liegt so quasi. Ne? Und dadurch holen wir es herein. Aber es liegt dann wieder anders Wissen draus. Ja? Und so geht es unendlich weit. Daher kann man es nicht einholen, letztlich. Ja? Letztlich also nie ganz vergegenständigen, das Wissen. Und von dort ist es auch dann klar, dass es etwas seltsam ist, wenn das Wissen jetzt auf den Körper reduziert werden soll. Ja? Wie es zum Beispiel in den Neurowissenschaften getan hat. Dass man also einen Menschen untersucht, weil man meint, der hat Wissen oder ist Wissen im gewissen Sinn, ne? Und dann das Gehirn betrachtet oder das ganze Zentralnervensystem betrachtet und sagt, da ist das Wissen. Ne? Da liegt es vor, gegenständlich, da kann man es beobachten. Ne? Aber wenn man das tut, dann wir werden uns immer nur physische Gegenstände und also Organe und Vorgänge zum Gegenstand, zum Inhalt. Ja? Wir sehen halt da eben so eine graue Masse, ja? Vielleicht im Mikroskop erstaunlich differenziert. Ja? Aber es ist ein Gegenstand, ein sinnlicher Gegenstand. Aber was man nie sehen können, ist diese Qualität des Bewusstseins. Dass es ein Wissen ist, dass es eine Vorstellung ist, ne? Dass es ein bestimmtes Erlebnis in dem Körper ist, in dieser Person, die wir da untersuchen. Also das Wissen selber fassen wir nicht als Gegenstand, sondern wir müssen schon wissen, was das Wissen ist, und dann können wir sagen, wir suchen es dort und dort, oder wir suchen die körperlichen Grundlagen dafür. Aber das Wissen selber tritt dort überhaupt nicht auf, sondern ein bestimmter empirischer Inhalt, ein Gegenstand. Etwas anderes als das Wissen. Das Wissen ist eben eine Differenz zu seinem Gegenstand. Also etwas anderes als das Wissen liegt hier vor. Und das können wir beobachten. Aber ein Wissen ist dieses andere eigentlich nur in der Person, die sich selber weiß. Also wenn wir das Wissen eines Menschen untersuchen, von außen, dann ist es Wissen nur für diese untersuchte Person selber. Von außen ist es nur ein Gegenstand, ein empirischer. Nur für die Person selbst, die ihr eigenes Wissen weiß, ist es eine Vorstellung. Hat es diese Qualität des Bewusstseins. Also von außen ist es sofort vergegenständigt und ist es nicht nur das Wissen. Sondern das Wissen ist immer nur für sich selber in der eigenen Person. Also sofern wir es zum Gegenstand machen, das Wissen, ist es nicht mehr vorhanden. Wir finden es nicht. Ne? Wir finden nicht die Vorstellung von Blau, sondern immer nur eine bestimmte Bewegung im Gehirn halt, ne? In deinem elektrochemischen Vorgang. Ne? Aber die Vorstellung von Blau findet man dort nicht. Die findet nur das Subjekt, das untersuchte Subjekt in sich selber, wenn es sich weiß. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, okay, das Wissen ist also nicht mehr da, wenn wir es anschauen, wo ist es dann? Ja, es ist in uns selbst. Ne? In uns ist das Wissen von diesem Inhalt, von diesem zentralen Nervensystem, das man da beobachtet. Und genau unser eigenes Wissen ist dabei nicht physikalischer und neurophysiologischer Gegenstand. Also unser Wissen untersuchen wir nicht, wir untersuchen das Wissen von jemandem anderen. Das ist kein Wissen mehr, wenn wir es auf diese Weise untersuchen. Und sofern es ein Wissen ist, nämlich in uns selber, untersuchen wir es nicht. Also so können wir uns also prinzipiell nicht reduzieren lassen, unser Wissen nicht reduzieren lassen auf einen physischen Gegenstand. Ja?
Sie bringen jetzt das Subjekt hinein, das ist das sich im Zusammenhang auch wichtig, weil wir mehr Rechtssubjekte
haben. Ja, sicher. Aber auch. Ja.
Ich habe jetzt sozusagen den Weg, das Wissen, das ich selbst weiß, kennt sich ja zunächst einmal nur selbst.
Naja, zunächst einmal kennt es das andere.
Ja, aber die Argumentation hat das Subjekt noch nicht gefunden, außer durch ihre Abgrenzung jetzt hin zum Empirismus.
Naja, das Subjekt besteht darin, dass die mich selbst als Gegenstand unter Gegenständen weiß. als meinen Körper.
Als Teil meines Gesamtwissens.
Ja, ja. Ich bin ein Wissen von mir selbst, zuerst einmal von mir als sinnlichen Wesen. Ja? Das steckt schon mit der, das hängt mit der Sinnlichkeit zusammen. Ich nehme ja nicht nur die Gegenstände wahr, ich nehme ja auch mich selbst, ich empfinde mich selbst. Ne? Als sinnlichen Gegenstand. Und dann einen sinnlichen Gegenstand. Ne? Und eben deswegen bin ich aber nicht nur sinnlicher Gegenstand, sondern auch ein Wissen von mir selbst. Da kommen wir schon in die ganze Stufenleiter hinein. Ne? Und ich weiß auch, dass ich ein Wissen bin oder habe und zugleich ein Körper bin. Ne? Da haben wir schon den Unterschied. Ne? Ich bin Wissen und bin Körper. Vorstellung und Gegenstand. Ne? Und das weiß ich wieder in meinem Wissen. Und in diesem Wissen kann ich alle Unterschiede auch zugleich vereinen.
Gibt es ein Wissen nur, wenn es einen Inhalt gibt, über den das Wissen Bescheid weiß? Also kann ich Wissen ohne einen Inhalt, dass ich meine Bedingungen hier dann gegenseitig
weiß? Ja.
Im Moment, wo über den Inhalt Bescheid weiß, weil der Inhalt auch wirklich selbst wird.
Ja, ja, schon. Das Wissen ohne Inhalt gibt es nicht. Ja? Weil eben aus dem Charakter, den es hat, dass es nie selbst Inhalt sein kann.
Das steht so über den Inhalt, ja. Aber es braucht auch den Inhalt, damit es, also, weil sonst kannst du nichts
mehr. Ja, ja. Das habe ich vorher gesagt. Ne? Wir können nicht zugleich auch das Wissen selber reflektieren, sondern das Wissen muss zuerst einmal einen Inhalt haben, damit es sich dann als Wissen von dem Inhalt wissen kann. Ja? Es braucht einmal einen Inhalt, weil es selber, das ist ja, auf das läuft ja hinaus, weil es selber eben nicht gegenständlich ist. Ja? Daher kann es auch nicht der ursprüngliche Inhalt sein. Sondern letztlich, wenn man es immer genauer anschauen will, kommt man drauf, es entzieht sich immer mehr der Bestimmung, sogar der sprachlichen Bestimmung. Ne? Das bleibt immer vorausgesetzt. Das lässt sich nicht einmal durch Selbstreflexion ganz einholen. Sondern wir sehen nur ein, dass es sich unendlich entzieht. Das ist das Einzige, was man dann inhaltlich beobachten kann. Ne? Also insofern ist der Versuch, das Wissen zu reduzieren auf Gegenständlichkeit völlig unsinnig. Ja? Wir könnten gar keine Neurowissenschaft betreiben, wenn das Wissen nicht schon mehr wäre als unser Nervensystem. Ja? Das ist nicht immer schon in Distanz, sowohl zu uns als zum eigenen Körper als auch zu den anderen Gegenständen stünde. Und das Ich ist in diese Form, dass ein sinnliches Wesen sich selbst auch noch weiß. Na, da kommen wir zum Begriff des Ich. Der Selbstbezug steckt in diesem Ich ganz konstitutiv drin. Ich sage ich eben von mir selbst aus. Ne? Kannst du auch sagen, Sie sind ein Ich, ne? Ein Ich, da muss ich Sie nicht distanzieren. So gleich, ne? Das ist dann das Allgemeine, das in jeder dieser Selbstreflexionen drinnen steckt. Dass es überhaupt Selbstreflexion ist. Dass es ein Wissen von sich selber ist. Und dieses Ich-Sein ist eine Allgemeinheit nur. Einerseits ist es das Privateste, was ich nur in mir erleben kann, weil ich muss mich auf mich selbst und meine eigene Sinnlichkeit beziehen. Meine sinnliche Existenz. Aber andererseits ist dieser Bezug auf die eigene Sinnlichkeit konstitutiv für jedes Ich. Ja, unterscheiden kann man schon, weil dieses Jede kann ich nur nicht bei mir selber sagen, sondern nur ganz allgemein. Ja? Bei mir selber habe ich immer sofort eine ganz bestimmte Perspektive, meine Lebenserfahrung, meine Situation und so weiter. Ja? Das ist ganz konkret, das kann mir niemand ersetzen, das ist nur für mich. Und das andere, das überhaupt ich nicht weiß in dieser Individualität, das gilt jetzt für alle. So dass wir in uns selbst zugleich als Einzelperson an dieser universalen Allgemeinheit der vernünftigen Wesen, der reflektierenden Wesen teilhaben. Ja? Zugleich sind wir immer auch so allgemein. Und wie Kant das formuliert, ne? Die Menschheit in der eigenen Person. Nicht nur eine Einzelperson, sondern weil wir reflektierende Wesen sind, sind wir zugleich mit allen anderen reflektierenden Wesen auf irgendeine Weise verbunden. Diese universale Allgemeinheit, die jetzt alle reflektierenden Wesen hineinschlägt, die ist natürlich auch wieder nicht als einzelner Gegenstand zu fassen. Nicht einmal als einzelne Person. Also Sie sehen, in der Reflexion, im Wissen steckt eine ganze Riesendimension, die ist nicht mehr gegenständlich. Mit der Erfahrung kommen wir dann eh aus. Gut, danke.